Ein Bettler trat auf mich zu und flüsterte, ob ich ihn die Nacht nicht im Hausflur verbringen lassen wolle. Ehe er seinen Satz zu Ende bringen konnte, schloss ich die Tür. Das Treppenhaus war ein Schacht voller Schatten. Die Hand fest auf dem Geländer stieg ich langsam die Treppe hinauf. Ich suchte das Schlüsselloch und steckte blind den Schlüssel hinein. Claras Zimmer lag am anderen Ende der Wohnung, neben der Bibliothek und dem Musikzimmer. In diesem Halbdunkel, das ab und zu im Gewitterschein aufflackerte, kam mir Barcelos Wohnung wie eine unheilvolle Höhle vor, ganz anders als die, die ich als mein zweites Zuhause zu betrachten gelernt hatte. Ich kam zum Musikzimmer, ging hindurch und erreichte die Bibliothek. Ich wusste, dass Clara Caracs Buch in einer Vitrine verwahrte. Leise schlich ich dorthin. Mein Plan war es, das Buch an mich zu nehmen, von hier wegzubringen, diesem Verrückten zu übergeben und es dann ein für alle Mal aus den Augen zu verlieren. Zuhinterst in einem Regal war der Rücken von Julian Caracs Buch zu sehen. Es erwartete mich wie immer. Ich ergriff es und drückte es an die Brust, als umarmte ich einen alten Freund, den ich gleich verraten würde. Ich wollte weg von hier, ohne dass Clara etwas von meiner Anwesenheit bemerkte. Ich würde das Buch mitnehmen und für immer aus ihrem Leben verschwinden. Hastigen Schrittes verließ ich die Bibliothek. Am Ende des Ganges war die Tür zu Claras Zimmer zu erahnen. Ich stellte mir vor, wie sie schlafend auf ihrem Bett lag. Stellte mir vor, wie meine Finger ihren Hals streichelten und einen Körper erkundeten, den ich mir viele Nächte vorgestellt hatte. Ich wandte mich um, entschlossen, ein 6 Jahre währendes Hirngespinst aufzugeben. Aber etwas hemmte meine Schritte, bevor ich das Musikzimmer erreichte. Eine pfeifende Stimme hinter mir, hinter der Tür. Eine tiefe Stimme, die gurrte und lachte. In Claras Zimmer. Langsam ging ich auf die Tür zu. Ich legte die Finger auf den Knauf. Sie zitterten. Ich war zu spät gekommen. Ich schluckte und öffnete die Tür. Claras nackter Körper lag auf den weißen, wie Seide glänzenden Laken. Maestro Neris Hände glitten über ihre Lippen, den Hals, die Brust. Ihre leer blickenden Augen waren an die Decke gerichtet. Dieselben Hände, die 6 Jahre zuvor in der Dunkelheit des Athenäums mein Gesicht gelesen hatten, umklammerten nun das schweißglänzende Gesäß des Maestro, bohrten ihm die Nägel in die Haut und führten ihn mit wilder Begierde in sich hinein. Ich spürte, dass ich keine Luft bekam. Ich muss wie gelähmt dort stehen geblieben sein und sie fast eine halbe Minute beobachtet haben, bis Neris anfänglich ungläubiger, dann wutentbrannter Blick auf mich fiel. Keuchend hielt er inne. Clara umschlang ihn, ohne etwas zu begreifen, rieb ihren Körper an seinen und leckte seinen Hals.
»Was ist denn? Warum hörst du auf?«
Adrianeris Augen glühten vor Zorn.
»Nichts. Ich bin gleich wieder da.«
Er stand auf und stürzte sich mit geballten Fäusten auf mich. Ich sah ihn nicht einmal kommen. Ich konnte die Augen nicht von der schweißgebadeten, atemlosen Clara, deren Rippen sich unter der Haut abzeichneten und ihren sehnsüchtig bebenden Brüsten abwenden. Der Musiklehrer packte mich am Hals und schleifte mich aus dem Zimmer. Er schleppte mich zur Wohnungstür und riss sie auf, um mich auf den Treppenabsatz hinauszuschleudern. Caracs Buch war mir aus den Händen gefallen. Er hob es auf und warf es mir zornig an den Kopf.
»Wenn ich dich hier noch einmal sehe oder erfahre, dass du dich auf der Straße an Clara rangemacht hast, dann schlage ich dich krankenhausreif, das schwöre ich dir. Und es ist mir schnurz, wie alt du bist, kapiert?«
Mühsam richtete ich mich auf und stellte fest, dass Nere mir auch gleich das Jackett und den Stolz zerfetzt hatte.
»Los, her mit den Schlüsseln!«
zischte er mit kaum verhaltener Wut.
»Welche Schlüssel?«
Seine Ohrfeige warf mich zu Boden. Mit blutendem Mund und einem grellen Sausen im linken Ohr stand ich wieder auf. Ich befühlte mein Gesicht und spürte unter den Fingern den Schnitt brennen, der mir die Lippen gespalten hatte. Am blutbeschmierten Ringfinger des Musiklehrers glänzte ein Siegelring.
»Die Schlüssel, habe ich gesagt!«
»Fahren Sie zur Hölle!«
fauchte ich. Ich sah den Hieb nicht kommen, sondern hatte nur das Gefühl, ein Fallhammer habe mir den Magen herausgeschlagen. Ich klappte zusammen, unfähig zu atmen und taumelte gegen die Wand. Neri riss mich an den Haaren hoch und wühlte in meinen Taschen herum, bis er die Schlüssel hatte. Ich sank zu Boden, hielt mir den Magen und wimmerte vor Schmerz oder Wut. Er schlug mir die Tür vor der Nase zu und ließ mich in vollkommener Dunkelheit liegen. Ich tastete nach dem Buch und als ich es gefunden hatte, glitt ich die Wände entlang Trepp ab. Blutspuckend und japsend erreichte ich die Straße. Kälte und Wind pappten mir schmerzhaft die nassen Kleider an den Leib. Der Schnitt im Gesicht brannte.
»Ist alles in Ordnung?«, fragte eine Stimme im Schatten.
Es war der Bettler, dem ich kurz zuvor die Hilfe versagt hatte. Beschämt wich ich seinen Blick aus und nickte. Dann wollte ich loslaufen.
»Warten Sie doch einen Moment. Ich habe etwas Cognac. Er ist nicht schlecht. Trinken Sie ein bisschen, das wird Ihnen helfen, sich aufzuwärmen und das dazu desinfizieren.«
Ich trank einen Schluck aus der Flasche, die er mir reichte. Einige Tropfen bespritzten meine Wunde und in der schwärzesten Nacht meines Lebens sah ich Sterne.
»Gut, was?«
Der Bettler lächelte.
»Los, nehmen Sie noch ein Schlückchen. Das erweckt Tote zum Leben.«
»Nein, nein, danke. Für Sie«, flüsterte ich. Er nahm einen großen Schluck. Ich betrachtete ihn aufmerksam. Er sah aus wie ein grauer Ministerialbuchhalter, der 15 Jahre lang seinen Anzug nicht gewechselt hat. Er streckte mir seine Hand hin und ich ergriff sie.
»Fermin Romero de Torres, Beamter im Wartedienst. Sehr erfreut, Sie kennenzulernen.«
»Daniel Sempere, Riesentrottel. Das Vergnügen ist ganz meinerseits.«
»Verkaufen Sie sie nicht unter Ihrem Wert. In solchen Nächten sieht alles viel schlimmer aus, als es ist. Auch wenn Sie es nicht glauben werden, ich bin ein geborener Optimist. Ich zweifle nicht im geringsten daran, dass die Tage des Regimes gezählt sind. Alle Anzeichen sprechen dafür, dass die Amerikaner demnächst bei uns einfallen und für Franco einen Erdnussstand aufstellen werden. Und ich werde meine Stelle, den Ruf und die verlorene Ehre wieder erlangen.«
»Was haben Sie denn beruflich gemacht?«
»Geheimdienst. Hochspionage. Ich kann nur so viel sagen, dass ich der Mann Francesc Macias in Havanna war, der unsere katalanische Republik gegründet hat.«
Ich nickte. »Noch ein Verrückter. Barcelonas Nacht sammelte sie scharenweise. Und Idioten wie mich ebenfalls.«
»Hören Sie, dieser Schnitt da, der sieht übel aus. Man hat Ihnen ordentlich das Fell gegerbt, was?«
Ich führte die Finger zum Mund. Er blutete noch.
»Eine Weibergeschichte. Hätten Sie sich ersparen können. In diesem Land sind die Frauen, und da sage ich Ihnen, der ich mir die Welt angesehen habe, Frömmlerinnen und Frigide, genauso wie ich es Ihnen sage. Ich erinnere mich an eine kleine Mulattin, die ich in Kuba zurückgelassen habe. Eine andere Welt, verstehen Sie? Eine andere Welt, aber was soll ich Ihnen erzählen?«
Ich hatte den Eindruck, Fermin Romero de Torres, oder wie sein richtiger Name lauten mochte, sehnte sich nach dem Geplauder fast genauso wie nach einem heißen Bad, frischer Wäsche und einem Linsengericht mit Paprikawurst.
Eben wollte er mir die Details eines geheimen Plans zur Entführung von Doña Carmen Polo de Franco erzählen, als ich sah, dass es nicht mehr so stark regnete und das Gewitter sich allmählich nordwärts zu verziehen schien.
»Es ist spät geworden für mich«, murmelte ich und richtete mich auf. Fermin Romero de Torres nickte etwas traurig und half mir auf, wobei er mir ein wenig Schmutz von den nassen Kleidern klopfte.
»Ein andermal also«, sagte er resigniert. »Der Mund ist mein Verderben. Ich fange an zu reden und...«
»Hören Sie, das mit der Entführung, das bleibt aber unter uns, ja?« »Machen Sie sich keine Sorgen, ich bin verschwiegen wie ein Grab und danke für den Cognac.« Ich ging davon und schwor mir, Clara nicht wiederzusehen, nie wieder ihren Namen zu erwähnen oder an die Zeit zurückzudenken, die ich bei ihr vertan hatte. Es dauerte noch einige Stunden bis zum Morgengrauen, und ehe ich heimgehen konnte, hatte ich noch etwas zu erledigen.